Historische Rebsorten sind seltene Weinstöcke, die bis zu ihrer Entdeckung als verschollen oder sogar ausgestorben galten. Sie sind eine jahrtausendalte, klimaerprobte Sortenvielfalt, die in nur einem Jahrhundert verloren ging. Sie sind der Spiegel unserer Vergangenheit. In unserem Podcast erfahren Sie unglaubliche Dinge über eine wiederentdeckte Weinwelt. Folgen Sie uns mit einem Glas Wein aus historischen Rebsorten und schmecken Sie Geschichte.
So, hallo Andreas.
Hallo.
Heute unterhalten wir uns mal über die zwei ältesten Rebsorten. Kann man das so sagen? Wenn wir jetzt vom Süßschwarz und dem Hartblau sprechen, haben wir doch bestimmt jetzt so, sind wir ganz nah an der Ursuppe unserer Kulturrebe. Ja? Zumindest hast du mir das mal so gesagt, aufgrund der genetischen Eigenschaften oder die genetische Ähnlichkeit verbunden mit dem unterschiedlichen Habitus. Und dennoch sind es ja zwei extrem spannende Rotweinsorten, die prägend sind für die ganzen Rotweinsorten, die dann noch folgen sollen. Beziehungsweise sind gerade der Süßschwarz in vielen Sorten dann auch verankert. Also es ist ja die Urmutter unserer Kulturreben, kann man fast sagen. Ne? Also Süßschwarz und Hartblau würde ich gerne heute mal mit dir starten, weil das ist der Beginn von allem, würde ich sagen.
Naja,
fast.
Es sind sicherlich nicht die einzigen beiden Sorten, die sehr alt sind. Also Pinot gehört auch in diese Gruppe, ich möchte ihn da jetzt nicht abwerten. Aber es sind auch andere Sorten, die da noch hineingehören. Und man muss auch einfach, sage ich mal, ehrlich sein. Es gibt den ganzen Bereich am Kaspischen Meer, vom Iran über Afghanistan bis Indien und Turkmenistan und Tadschikistan und eben Nordwestchina und Nordchina, wo wir eigentlich so gut wie gar nichts wissen. Ja, also unser Blickwinkel reicht, sage ich mal, bis nach Georgien und meiner vielleicht noch ein bisschen drüber hinaus. Aber es gibt eben auch wirklich weiße Felder, die seit Jahrzehnten weiß sind und niemand versucht, die zu füllen. Deswegen sind auch die meisten Theorien eigentlich sehr kurzatmig, was die Herkunft und Entstehung der Kulturrebe angeht, weil man einfach nicht über Georgien hinaus blickt. Beim Süßschwarz und beim Hartblau ist es so, dass die Sorten waren definitiv ausgestorben. Ich habe die mehrfach gefunden, den Süßschwarz in Franken und später dann auch in Saale-Unstrut und in Thüringen mittlerweile. Also mehrfach. Beim Süßschwarz hat sich herausgestellt, dass er also eine von den Muttersorten anderer Rebsorten ist, vor allem eben diese Gruppe um Affenthaler, da war Schwarz, der Lagler stammt von ihm ab und noch eine ganze Reihe anderer Sorten. Er ist auch irgendwie verwandt mit dem Pinot, er ist verwandt mit dem Sauvignon, wobei ja bis heute eigentlich niemand so wirklich sauber aufgeschlüsselt hat, wer jetzt eigentlich mit wem wirklich verwandt ist und wer von wem abstammt tatsächlich. Die sind zwar irgendwie alle miteinander verwandt, aber wer der Eltern, wer das Kind ist, das weiß eigentlich niemand. Und beim Hartblau ist es so, den habe ich vor allem in Franken gefunden, auch in sehr alten Weinbergen. Also die Ältesten, die ich da gefunden habe, hatten einen Kopfdurchmesser von 35 Zentimeter ungefähr oder vielleicht sogar ein bisschen mehr. Das heißt, diese Stöcke, die da waren, vor allem im Steigerwald und auch in der Nähe von Würzburg, die waren also 350 bis 400 Jahre alt, kann man von ausgehen. Und das ist jetzt, sagen wir mal, mittendrin in der kleinen Eiszeit. Das heißt, während der kleinen Eiszeit hat niemand neue Weinberge angelegt. Also diese Weinberge sind deutlich älter. Die stammen sehr wahrscheinlich aus dem Mittelalter oder dem Frühmittelalter sogar. Und sind halt mal während der kleinen Eiszeit auch mal erfroren, aber wieder ausgetrieben. So wie eben die kleine Eiszeit ihre Opfer gekostet hat, sodass man diesem Hartblau heute nicht mehr ansieht, dass er eigentlich älter ist als 350 Jahre. Aber ich vermute mal, dass es da tatsächlich so war. Und das Erstaunliche jetzt an diesem Sortenpaar Süßschwarz und Hartblau ist eigentlich das, dass sie komplett verschieden aussehen, aber so gut wie die gleiche Genetik haben. Also sie bis auf ein Allel unterscheiden die sich nicht.
Also sind fast Zwillinge?
Sozusagen genetische Zwillinge, aber morphologisch komplett verschieden. In jeder Hinsicht, also auch die Traube ist verschieden, die Blätter sind verschieden, die ganzen önologischen Eigenschaften sind verschieden.
Also wenn wir den Wein das trinken, einzige, sind zwei verschiedene Weine, ja, definitiv.
Das Einzige, was sie gemeinsam haben, ist, dass sie beide weiblich sind. Wobei man beim Süßschwarz die Weiblichkeit relativieren muss, weil der, obwohl er weiblich ist, sich selber bestäubt, während der Hartblau einen Fremdbestäuber braucht. Das liegt vor allem daran, dass der Hartblau eine gestreckte Traube hat und auch eine gestreckte Blüte. Und beim Süßschwarz ist die Blüte am Anfang noch ziemlich gestaucht, sodass diese nach hinten gebogenen Staubbeutel quasi die nächstuntere Narbe befruchten. Ja, und das ist das erste Mal, dass also quasi die Weiblichkeit nicht zur Vermeidung der Selbstbestäubung eingerichtet wurde, sondern wahrscheinlich ursprünglich sogar zur Sicherung der Selbstbestäubung, weil wenn man das Gebiet sich anguckt, wo ich ihn vermute als Urheimat, nämlich am Kaspischen Meer, im Nordiran, am Alwatsgebirge, da gibt es also Regionen, die haben 3000 mm Niederschlag. Und wenn man den Süßschwarz jetzt in die Nähe der Wildreben rückt und sich so eine Wildrebe vorstellt da im Kronendach und es regnet jeden Tag, dann kann man sich nicht darauf verlassen, dass irgendwo der Pollen zufliegt, sondern da braucht man eine Versicherung, dass man sich auch selber bestäuben kann. Wenn er zufliegt, ist ja gut, aber wenn er eben nicht zufliegt, dann muss man sich selber bestäuben können, weil sonst stirbt die Population aus. Also hat die Natur das so eingerichtet, dass auch weibliche Rebsorten sich selber bestäuben können. In feuchten Gebieten, wie jetzt eben im Albertsgebirge oder eben auch am großen Kaukasus. Und dass ich den Süßschwarz in diese Ecke überhaupt ansiedle, liegt eben daran, dass man ja erklären muss, wie kommt das, dass ein Genotyp so nah sein kann, aber die Sorten trotzdem so verschieden sind. Und da gibt es letztendlich nur eine Erklärungsmöglichkeit, also so ein anderes ist mir zumindest nicht eingefallen. Und ich glaube, es hat auch überhaupt noch nie jemand über diese Situation nachgedacht. Aber die einzige Erklärung, die es tatsächlich gibt, ist ja, wenn man also jetzt die Sorte davon ausgeht, dass die so alt ist wie der Weinbau in Georgien, also sagen wir mal so zwischen 7.000 und 8.000 Jahren alt, dann ist es ja zeitlich nicht sehr weit zurück bis zur letzten Eiszeit. Und wenn man davon ausgeht, wie eigentlich jeder davon ausgeht, dass die erste Kulturrebe irgendwie aus Wildreben entstanden sein sollte, dann sind wir irgendwo bei den Wildreben während der Eiszeit. Und diese Wildreben während der Eiszeit, die zeichnen sich jetzt eben dadurch aus, dass sie einmal isoliert waren, weil ja drumherum Gletscher und sonstige Eiswüsten waren, dass es kleine Populationen waren, die in irgendwelchen warmen Ecken noch sich behaupten konnten, aber eben nicht mehr groß Einfluss von außen gekriegt haben. Das heißt, diese 20 Exemplare oder vielleicht 50 Exemplare, die da an so einem kleinen Flusslauf vom großen Kaukasus oder auch im Iran irgendwo an so einem Fluss überlebt haben, die Eiszeit, die haben sich in diesen 80.000 Jahren, die wir ja Eiszeit hatten, immer mit sich selber gekreuzt. Ja, also das sind Inzestpopulationen, die also spätestens nach ein paar tausend Jahren homozygot werden. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass am Ende der Eiszeit, und das Ende der Eiszeit war ja letztendlich besiegelt mit der Trias-Eiszeit, vor 12.000 Jahren ungefähr, kam nochmal die Trias-Eiszeit zurück. Und man kann also davon ausgehen, dass die ersten Reben, die es gegeben hat, oder die ersten wärmezeitlichen Reben, muss man sagen, also Holozän-Reben, Kreuzungsprodukte sind aus homozygoten Wildrebenpopulationen. In dem Fall jetzt am Kaspischen Meer kommt halt der iranische Typus zusammen mit dem kaukasischen Typus zum Beispiel. Die treffen sich in Aserbaidschan, wo halt die Auenwälder bis heute vorhanden sind und kreuzen sich zum ersten Mal durch Arealüberlappung. Und bei dieser Arealüberlappung kann man sagen, sind eben zwei homozygote Typen zusammengekommen. Sagen wir mal AA kreuzt BB. Und das Ergebnis sind 50 Kinder von mir aus oder vielleicht auch nur 10 oder vielleicht waren es auch mehr, ich weiß es nicht, aber das Ergebnis ist immer dasselbe. Also wir haben einen Genotyp am Schluss in der F1, in der ersten Generation, der immer AB, AB, AB ist. Es gab es da natürlich nicht bloß Wildreben am Kaspischen Meer und im Kaukasus, sondern es gab auch welche in Afghanistan, in Kaschmir, sehr wahrscheinlich in Kasachstan sogar, die auch diese Eiszeit überlebt haben. Das heißt, es gab verschiedene lokale Populationen um das kaspisch-aralische Becken herum, also diese Tieflandsenke, und das Kaspische Meer liegt ja unter Meeresspiegel, also das ist noch mal eine Ecke wärmer, als es sowieso wäre von der Meereshöhe her. Und diese lokalen Populationen haben sich dann in den ersten 2000 Jahren nach der Eiszeit natürlich gekreuzt, und dann kam natürlich noch diese Rebe aus Turkestan dazu, die die Chinesen mitgebracht haben, eine Sorte aus Nordchina, die mit diesen chinesischen Völkern kam, die uns die Keramik gebracht haben. Und
Frostfestigkeit. Ne?
Und die Frostfestigkeit von Vitis amorensis. Ja. Und alles zusammen hat dann am Schluss ein Genpool besiegelt, wo eben Süßschwarz und Hartblau drin entstanden sind. Wahrscheinlich beides Kreuzungsprodukte mit dieser Vitis turkestanica, weil die hat, sagen wir mal, von der Morphologie her, diese Fünflappigkeit kommt sehr wahrscheinlich von dieser Turkestani-Rebe, die mitgebracht wurde, und die hat sich dann eben eingekreuzt in diese lokalen Wildrebenbestände, die es eben am Kura gab, die gab es am Araxes und gab es aber auch im Iran, die gab es in Afghanistan und überall, wo halt diese Völker, die dann die Keramik verbreitet haben, auch waren. Und das Interessante an dieser frühen Waldkultur in Georgien ist ja das, dass die Kultur eigentlich, oder alle Reste, die man da gefunden hat von Tonkrügen und Wein und was man da analysiert hat, fällt in diese Zeit zwischen 8000 und 7800. Und dann wurde das Dorf aufgegeben, und die ganze Kultur hat insgesamt auch nur vielleicht 700 Jahre, vielleicht maximal 800 Jahre existiert, bis dann wieder eine größere Dürre sich ereignet hat, wo einfach zu wenig Wasser da war und die dann einfach ihre Siedlungen geräumt haben. Oder vielleicht kamen auch irgendwelche Leute, die sie dann umgebracht haben, das weiß man nicht so genau. Aber es entstand auf jeden Fall eine Situation, kann man davon ausgehen, dass diese ersten Reben, die es da gab, und das war eben diese Vitis aus Turkestan, dass die sich selber überlassen wurde, weil ja die Leute weggezogen waren. Die ersten Weinberge hat ja niemand gerodet, die blieben einfach stehen. Ja. Und dann hat sich offensichtlich spontan das so ergeben, dass also die Wildreben, die es drumherum her gab, sich gekreuzt haben mit dieser ersten Kulturrebe und dann erste Sämlinge entstanden sind, wo ich eben sagte, es war Süßschwarz, es war Hartblau oder eben auch Pinot oder eine andere Sorte, die auch in diesem Altersspektrum drin ist. Und bei Pinot ist es ja auch so, dass es eine ganze Gruppe von Pinot-Sorten gibt, die morphologisch nicht mehr typisch Pinot sind. Also es gibt in Frankreich zum Beispiel einen Pinot, der hat 20 cm lange Trauben. Ja, da wird niemand als Pinot betrachten, aber vom Blatt her hat er ein ganz rundes Blatt wie der Arbst. Ja, oder Arbst hat man Probleme, den als Pinot zu betrachten, weil er eben ein ganz rundes Blatt hat und viel, viel stärker behaart ist als ein normaler Pinot. Also da gibt es auch eine Gruppe quasi wie bei Süßschwarz und Hartblau, die man quasi als Pinot beschreiben könnte, als Pinot-Gruppe. Und die wahrscheinlich keine Klone sind, sondern eben auch aus dieser ersten Kreuzung entstanden sind.
Wobei ich jetzt da, ist schon klar, wo die entstanden sind, das haben wir auch schon an anderen Punkten schon mal festgemacht. Ich will auf was ganz anderes hinaus. Das hast du mir auch mal gesagt. Der Süßschwarz hat durchaus auch Verbreitung gehabt bei uns, zumindest hast du es mal so erklärt, dass der sogar als Pinot de Bourgogne benannt wurde. Also er hat sogar im Bourgogne mal einen besonderen Stellenwert gehabt. Und es wäre eigentlich der Pinot der Bourgogne.
Ja, also mit dem Süßschwarz und Hartblau.
Also müssen wir jetzt das bezieht sich auf den Süßschwarz jetzt.
Also das war jetzt einmal die Herkunft. Und man kann halt aus dieser genetischen Ähnlichkeit bei morphologischen Verschiedenheit über diese Erklärung der F1 kann man das erklären, aber diese F1-Population gab es halt auch nur ein einziges Mal, ja. Und dann war es heterozygot. Das heißt, wenn das so war, wie ich das beschrieben habe, muss das eben ganz vor 8000 Jahren oder so passiert sein. Das heißt, die Sorte ist tatsächlich so alt. Und sie muss irgendwo entstanden sein, wo auch die Möglichkeit bestand, sich also quasi einzukreuzen. Und da kommt jetzt halt eigentlich nur entweder Georgien, Aserbaidschan oder eben Iran in Frage. Wie wichtig die Chulaveri-Kultur wirklich war, kann man in Frage stellen. Die Georgier wollen das natürlich nicht hören, aber dass sie zum Beispiel nur so ein kurzes Leben hatte, das war mir selber auch nicht klar. Ja, also das habe ich jetzt erst vor kurzem recherchiert. Man muss dann halt die Originalliteratur lesen und da steht es dann auch drin, aber man muss sie halt gelesen haben, weil die Georgier weisen nicht darauf hin, dass die Kultur untergegangen ist. Ja. Und zwar relativ schnell. Und es war auch keine kupfersteinzeitliche Kultur, also sie hatten noch kein Kupfer. Das bedeutet eigentlich auch, dass also der Fortschritt, der dann zum Beispiel an der Donau stattgefunden hat oder dann auch im Iran oder in Mesopotamien, wo dann das Kupfer eben aufkam, der hat dieses Gebiet am Kurana-Axis ziemlich verschont am Anfang, 500 Jahre lang. Also das Kupfer kommt da relativ spät in das Gebiet. Also der weitere Fortschritt, überhaupt der technologische Fortschritt, hat sich dann woanders abgespielt, nicht in Georgien. Und wahrscheinlich auch die Weinkultur hat sich dann woanders abgespielt, eben im Nordiran und nicht unbedingt am Kura. Und aber nichtsdestotrotz, diese Sorten sind sicherlich dort entstanden und sind dann auch mit den herumziehenden Völkern, sage ich mal, schon sehr früh weiter transportiert worden, wahrscheinlich mit diesem Volk, was dann als nächstes kam, die Kura-Araxis-Kultur, die ja dann quasi überall den Weinbau hin verbreitet hat, die hat dann diese Sorten mit aufgenommen und so sind die dann irgendwie auch relativ schnell an die Donau gewandert und in die Karpaten, wo sie dann letztendlich bei den Dakern ihren Stützpunkt gefunden haben und dann wieder im Laufe dieser deutschen Siedlungsgeschichte zu uns gekommen sind, zu den Franken vor allem. Also das kann man dann so als altfränkische Sortenbesatz kann man Süßschwarzen Hartblau betrachten. Er war auch am Bodensee vorhanden, in dieser ganzen Gruppe der blauen Silvaner. Und hat eben auch, und das war ja das, was du gefragt hast, in Frankreich eine Rolle gespielt, weil ich habe, als ich die französische Literatur durchgearbeitet habe, festgestellt, dass es also eine Abbildung gibt vom Süßschwarz als Le Bourguignon aus dem Burgund von dem Herrn Rosier, also Vorrevolutionär. Und das wurde zwar als Gamay interpretiert von den Franzosen, aber das sieht halt jetzt nun mal wirklich nicht aus wie ein Gamay. Und wenn man den Süßschwarz kennt, und der war ja ausgestorben, die Franzosen kennen den Süßschwarz nicht, weil die hatten den nicht oder haben ihn nicht. Wenn man den kennt und schon ein paar Mal im Feld auch entdeckt hat und wieder erkannt hat, dann erkennt man den auch auf dieser Abbildung. Und auch vom Hartblau gibt es eine Abbildung beim Herrn Kerner. Und da heißt er Auvergnat Tinto. Und bei Auvergnat, das ist ja das klassische Synonym von Pinot. Und dann schließen sich die Kreise wieder. Und Tinto heißt er jetzt nicht, weil es ein Färber drauf ist, aber so, weil der Wein halt wirklich dunkel färbt. Ja, also hat jetzt nicht unbedingt jetzt den roten Saft, den hat er nicht, aber die Schale färbt trotzdem sehr, sehr stark. Deswegen haben die den Auvergnat Tinto genannt und insofern sind auch beide Sorten in Frankreich nachgewiesen. Allerdings haben die Franzosen das noch nicht gemerkt. Das weiß eigentlich nur ich jetzt durch meine Recherchen und werde das dann auch irgendwann mal noch genauer festhalten, wenn ich mal wieder Zeit habe, an den Sortensteckbriefen zu arbeiten. Gut. Also diese alten fränkischen Sorten, die haben natürlich eine viel größere Verbreitung gehabt früher, weil ja das Fränkische Reich früher viel größer war als das, was wir heute mit Franken verbinden. Also die Mainfranken waren ja nur eine Abteilung der Franken. Große spätantike Frankenzweig lebte ja am Rhein, also im Mittel- und am Unterrhein. Und die Franzosen stammen letztendlich auch von den Franken ab, als ein Volk der Franken mit den Suessiones oder diesen Süß, von denen auch die Schweizer wieder abstammen. Und also die Westschweizer zumindest, also der französischsprachige Teil der Schweizer. Und Und dieses große fränkische Reich war natürlich, sagen wir mal, von der Loire bis zum Rhein und von der Loire bis nach Thüringen war alles fränkisch, also ethnisch fränkisch. Ja. Weiter im Süden gab es dann noch die Basken und andere Völker, aber diese fränkische Prägung, auch durch die Merowinger dann noch zusätzlich, die auch ursprünglich aus Mähren kommen, und also das war schon sehr prägend, vor allem im Frühmittelalter und im Hochmittelalter eigentlich immer noch, bloß dass dann halt die Stämme so langsam verschwunden sind und sich dann diese Adelsgeschlechter gebildet haben, die letztendlich ja nichts anderes sind als die Führungsschicht dieser Stämme. Ja? Also das ging dann so langsam über und dann kamen die Städte und dann hat sich nochmal eine Extragruppe, diese Bürger, gebildet, die dann in den Städten gelebt haben und so weiter, aber bis halt am Schluss zur Abschaffung des Feudalismus und dann hat sich sowieso alles geändert. Aber die Sorten sind auf jeden Fall sehr alt und wie gesagt, man kann sie bis zu ihrem Ursprung zurückverfolgen, über den Umweg dann Karpaten zu uns.
Zu den Weinen will ich noch zwei, drei Worte sagen, die kenne ich ja schon aus meinem Rotweinkeller heraus, haben wir uns beim Süßschwarz auf einen wunderschönen, sehr zugänglichen Rotwein gefunden, der auch etwas Typisches, was man durchaus auch im Pinot findet, und zwar einen sehr edle und reife Schattenmarellenton. Das geht einmal in die Schwarzkirsche. Beim Hartblau handelt es sich um wirklich einen ganz anderen Typus von Wein. Er ist sehr säuregeprägt. Er hat mit Sicherheit die früheren Rotweine im Rahmen des Mischsatzes eine wesentlich bessere Haltbarkeit verliehen. Er wird mit sehr viel Zucker, also über 100 Grad Öxle, geerntet und hat dennoch Säurewerte, die um die 10 oder sogar über die 10 Gramm pro Liter sind, mit einem pH-Wert, der sich sogar nur bei 2,7, 2,8 bewegt. Man kann diese Weine kaum vorstellbar dennoch beobachten, wie sie eine zweite Gärung machen. Also mir ist es unbegreiflich, wie man bei so einem pH-Wert beim Hartblau nochmal in eine zweite Gärung gehen kann. Das ist chemisch eigentlich, das wird es so nicht gelehrt, aber er schafft es. Dennoch hat er auch, wenn er seinen biologischen Säureabbau gemacht hat, noch eine markante und prägende Säurestruktur. Er ist, wie du schon gesagt hast, dunkelfarbig. Je nach Grad der Beerenreife, er kann durchaus auch mal, wir haben ja hier schlecht Blüher, ne? Wir haben also hier immer auch in der Traube unterschiedlich reife Beeren. Und wenn da noch so mehr grüne Beeren drin oder später reifende Beeren mit aberntet, bekommt der Wein noch so eine Cassisnote. Er ist mehr in den dunklen Beeren als solches geschmacklich beheimatet. Und ist als selbst als eigenständiger Wein sehr gut zu trinken. Er braucht ein mehrjähriges Lager, besser noch dann auch noch ein mehrjähriges Flaschenlager und sollte nicht frisch geöffnet getrunken werden, sondern auch hier ist es durchaus ratsam, ihn noch mit Luft ausreichend in Verbindung zu bringen, indem man da auch entsprechend abwartet, bis man dann den Wein trinkt oder am ersten Tag zögerlich trinkt und erst in den nächsten darauffolgenden Tagen mehr von dem Wein sich zu Gemüte führt. Also so grundverschiedene Weine kann man sich gar nicht vorstellen, der Süßschwarz sehr viel mehr Zugänglichkeit hat. Also auch hier speziell im Weinbereich zwei grundverschiedene Sorten, obwohl sie genetisch, wie du das die ganze Zeit beschrieben hast, extrem eng sind. Und das erschwert das wiederum, das will ich auch hier nochmal abschließend sagen, wenn man sich allein nur auf die Petrischale verlässt, geht man da ganz schnell auf einen Irrweg und würde, ohne dass man die Stöcke zuvor draußen in der Natur sich genau betrachtet hat, darauf schließen, dass es eine dieselbe Sorte wäre. Ne?
Ja, und dass er eben aus dem Gebiet kommt, wo es sehr hohe Niederschläge gegeben hat, zeigt sich eben darin, dass er eine sehr harte Beerenschale hat.
Frostfest ist er.
Frostfest, sehr frostfest ist. Ist quasi Botrytisfest. Er ist unantastbar gegenüber der Kirschessigfliege, also ja. Die kann ihm überhaupt nichts. Und das sind jetzt halt gerade die zwei Eigenschaften, sind jetzt nun mal sehr wertvoll, gerade in Bezug auf, wenn man das letzte Jahr sich anguckt, was halt auch sehr feucht war. Ja. Da sind dann solche Sorten Gold wert. Der große Nachteil ist halt, dass er tatsächlich eine weibliche Rebsorte ist und eigentlich einen Fremdbestäuber braucht. Und deswegen sage ich ja auch, dass man jetzt in dem Fall, wenn man den wirklich pflanzen will, was sich jetzt aus der önologischen Sicht ja durchaus empfiehlt, dass man ihn dann versetzt pflanzt, quasi mit einer anderen Sorte, wo dann der Pollen eben gestreut wird. Und das ist eigentlich möglich. Also man kann da zwei Reihen Hartblau pflanzen und zwei Reihen was anderes oder eine Reihe was anderes dazwischen, oder man kann auch abwechselnd pflanzen. Man muss dann halt von diesen üblichen Gewohnheiten mal abrücken. Ja. Aber sollte eigentlich jetzt kein Problem sein, mal eine Reihe Hartblau, mal eine Reihe was anderes zu pflanzen.
Also ich pflanze ihn im jetzt nochmal nach und habe mich entschieden, einen Weinberg zu nehmen, der lang und schmal ist. Wir werden 4 Reihen reinsortig Hartblau pflanzen.
Wenn wir dann sehen, wie es ausgeht.
Und dann schauen wir mal, ob die 2 Innenreihen, ob die dann
schlechter
aussehen. Also ich mache den Test jetzt mal, ich darf mir das mal erlauben, weil wenn das funktionieren würde, es ist mit Sicherheit eine ausgesprochen wertvolle Sorte, die man in seinem Rotweinbestand sehr gut gebrauchen kann, ob als eigenständige Sorte oder später auch bei dem Kreieren von Cuvées ist das extrem, extrem spannend. Ja.
Beim Süßschwarz sieht man auch noch die Herkunft aus dem feuchten Gebiet, weil er jetzt in den Trockenjahren schon, sage ich mal, ein bisschen empfindlich war in dieser Trockenheit. Also ist nicht eingegangen oder so, hat auch keine Blätter geworfen, aber man sieht dann halt, dass die physiologische Reife der Traube nicht vorankommt und später reift, als er eigentlich könnte. Ja. Und es gibt andere Sorten, wo das jetzt mit der Trockenheit nicht so durchgeschlagen hat. Und beim Süßschwarz hat man es halt wirklich gesehen, dass der mehr wahrscheinlich ein Flachwurzler ist von der Herkunft her, dass der eben auf feuchtem Boden groß geworden ist von der Herkunft her und dass er eben dadurch mehr Wasser braucht, sag ich mal, oder wasserzügige Böden, die eben nicht so schnell austrocknen. Anders bei diesen Sorten, die ursprünglich aus dem Monsungebiet, also wir haben ja, wenn man, sagen wir mal, der Süßschwarz und der Hartblau, die würde ich jetzt gar nicht mal so sehr in Georgien ansiedeln, sondern wahrscheinlich mehr so Turkmenistan, Iran, diese Ecke, also dieses Kopetak-Gebiet, wo man ja letztendlich die gleiche Situation haben wie in Aserbaidschan, wo sie also Eiszeitpopulationen getroffen haben. Und in diesem Kopetak-Gebiet haben wir ja quasi den direkten Übergang zu den ehemaligen Monsungebieten, weil ja diese Tiefebene, Aralo-Kaspische Tiefebene, die hat ja im Atlantikum noch den indischen Monsun bekommen. War also keine Wüste, sondern sie hatten Sommerniederschläge, aber dieses Monsunklima zeichnet sich halt dadurch aus, dass es nach dem Monsun, wenn der Monsun zu Ende ist, wirklich trocken ist. Und das ist dann halt das Ideale für Neunisch zum Beispiel, ja, dass also die ganzen fäulnisanfälligen Sorten, die kommen aus ehemaligen Monsungebieten, wo es im Sommer geregnet hat und danach war es staubtrocken. Weil da spielt dann die Fäulnis überhaupt keine Rolle. Die Beeren können quasi bis zur Rosinenreife am Stock hängen bleiben und dünne Beerenschalen fördern dann auch noch diese Rosinenreife. Und gerade die Perser waren ja dafür bekannt, dass sie also Süßweine bevorzugt haben. Und das kann man dann eben in so einem Klima auch sehr gut erzeugen. Am Kaspischen Meer wäre das nicht möglich bei 3000 mm Niederschlag. Ja, da braucht man ganz andere Sorten. Aber in diesem Übergangsgebiet, quasi von sehr feucht zu Monsunklima, sind eben dann auch diese Sorten entstanden, die wir teilweise eben heute auch haben, wo wir eben wissen, dass sie... Also schon wenn man sie von Ungarn quasi zu uns rüberbringt aus dem kontinentalen Klima ins temperierte Klima, wo es halt mehr atlantisch ist und die Niederschläge nicht so berechenbar sind, dass dann eben diese dünnschaligen Sorten nicht so geeignet sind. Und dadurch, dass halt sehr viele dieses Heunischblut haben, der Heunisch kommt aus dem Monsungebiet, haben wir eben das Problem, dass der das auch stark vererbt hat, diese Dünnschaligkeit, und gerade bei den Weißweinsorten dann eben das in der genetischen Grundlage mit drin ist und deswegen die Weißweinsorten auch mehr zur Fäulnis neigen als jetzt Sorten, die eben das Blut vom Hauptblau haben oder vom Süßschwarz. Ja. Also Heunisch hatte seine Vor- und Nachteile, hat natürlich den Ertrag stark gesteigert und was bei diesen Monsunsorten auch noch hinzukommt, ist, dass die ja dadurch, dass es eben 3-4 Monate nach dem Monsun sehr trocken ist, müssen die einfach, oder sie sind gezwungen, tief zu wurzeln. Und im Iran, in den Sumpfgebieten, macht es überhaupt keinen Sinn, tief zu wurzeln, weil ja das Grundwasser sehr hoch ansteht. Und auch in Ostgeorgien, wo ich war, am Kura, also da sieht man schon das Grundwasser quasi manchmal, wie es durchdrückt. Ja? Also die Reben stehen da wirklich fast im Wasser und oben ist es trocken. Das ist ja Steppenklima eigentlich. Und diese Monsunarten oder Monsunsorten, die neigen dann halt stark wüchsig zu sein, weil es wieder mit dem tiefen Wurzelsystem einhergeht. Und das sind dann diese Sorten, die diesen baumartigen Wuchs haben, wie der Gänsehüster zum Beispiel, den ich da irgendwo im Iran oder so ansiedeln würde. Oder aber auch andere Sorten, eben Trollinger zum Beispiel vom Indus, da haben wir ähnliches Klima, auch gezwungen, tief zu wurzeln und sehr wärmebedürftig, frostempfindlich, also das passt dann alles zusammen. Das sind dann so grundverschiedene Wild- oder Typen von Rebsorten, die da eben in den Überlappungsgebieten dann so Mischformen gebildet haben. Also ich glaube nicht, dass der Chardonnay in Frankreich entstanden ist. Also das kann ich mir nicht vorstellen, weil der Heunisch, der da in Frankreich erwähnt ist, er heißt ja immer Gues. Ne? Es gab diesen Gues Blanc zwar schon in den Sortenlisten, aber der eigentlich entscheidende Gues war der Gues Noir, also der Schwarze. Bei uns hieß der Schwarze Elbling. Und in Frankreich hieß er halt Schwarzer Gues, weil er eben auch dieses Gues-ähnliche Blatt hat, diese starke Zahnung und ungelabtes Blatt und so. Also vom Blatt her sieht er dem Heunisch ziemlich ähnlich. Aber fast alle Erwähnungen vom Gues beziehen sich auf den schwarzen Gues und nicht auf den weißen. Ja. Und deswegen und kommt noch dazu, dass also die rote Form vom Heunisch in Frankreich auch schon im 18. Jahrhundert erwähnt worden ist. Und dort, so wie es aussieht, also wenn man den Text so interpretiert, eine größere Rolle gespielt hat als der eigentliche weiße Heunisch. Und man kann sich das auch ganz gut erklären, weil der rosa Heunisch, also dieser dreifarbige Heunisch, der hat kleinere Trauben, er fault nicht so schnell, er hat ein höheres Zuckerpotenzial als der weiße Heunisch. Sonst sind sie sich mehr oder weniger gleich. Also es ist halt eine stark anthocyan gefärbte Form vom Heunisch. Aber önologisch hat er diverse Vorteile, vor allem weniger Ertrag und bessere Qualität. Und er ist wirklich nicht so fäulnisanfällig wie die weiße Form. Und deswegen hat er natürlich in Frankreich, war da besser aufgehoben, weil die Franzosen haben ja gerade am Vogesenrand oder in der Champagne, wo es ja relativ viel regnet, gerade so am Rand vom Gebirge viel regnet, ist eine Sorte wie der Heunisch vollkommen fehl am Platz, weil der fault da, bevor er reif ist. Ja? Aber ein rosafarbener Heunisch hat da mehr Chancen auf jeden Fall, irgendwo zu bestehen wie ein Weißer. Also zu glauben, dass der weiße Heunisch bei uns eine große Rolle gespielt hat, das ist ein Irrtum. Und ich habe ihn eigentlich immer auch nur eingesprengt gefunden, auch in Deutschland. Der einzige wirklich größere Bestand, den ich gefunden habe, war also in Karlsdorf, in Saale-Unstrut, an der Unstrut. Und da haben wir ja schon deutlich kontinentaleres Klima als bei uns. Und es war auch ein Mittelhang, also wo das Ganze, also beste Lage im Grunde in dem ganzen Gebiet, also wo auch schnell wieder abtrocknen kann und so weiter. Also er war in diesem Bestand, da war auch Süßschwarz drin und noch andere Sorten, auch Chardonnay, und Elbling und Gutedel und alles Mögliche. Aber er war in dem Bestand so häufig wie der Elbling. Und das ist durchaus eine Seltenheit, ja, also das heute schon mal eine Populationsgröße erreicht, die der Elbling auch hatte. Ja. Also es war aber das einzige Beispiel, wo er wirklich sehr häufig vorkam und seine Heimat ist sicherlich in den kontinentalen Gebieten, also einmal in Ungarn beziehungsweise in der Walachei oder dann eben der Ursprung in Turkmenistan oder in Afghanistan.
Hast du nochmal den Schweif gemacht, hast nochmal den roten Heunisch angesprochen. Das Thema hatten wir ja schon mal beim Riesling, mit dem Rote Riesling, und die Bedeutung von dem roten Heunisch ist
aber es ging eben darum, welche Rolle die Sorten in Frankreich gespielt haben, und das ist dann doch manchmal überraschend, wenn man die Literatur liest. Ja, also man kann da viel, viel erzählen und fabulieren, aber wenn man mal die Originalliteratur liest, dann offenbart sich sowas. Ja. Und insofern kriegt man dann immer wieder Überraschungen zu sehen, wie fehlerhaft eigentlich das Wissen ist, was wir heute so meinen zu wissen.
Ja, vor allen Dingen, das will ich ja eigentlich auch damit auch abschließen, hast du erwähnt und ich habe es auch erwähnt, dann kann durchaus auch eine Sorte wie Süßschwarz, die gänzlich unbekannt ist, in der Bourgogne schon nochmal einen besonderen Wert gehabt haben und entsprechend einen hohen anbaulichen Anteil haben in dem Sortiment dort in Wein. Also insofern haben wir jetzt hier den Kreis geschlossen, Hartblau mit all seinen Besonderheiten, auch den Süßschwarz. Du hast die Herkunft aufgezeigt, wir haben das Önologische durchgesprochen, wir haben das Weinbauliche durchgesprochen. Ich denke, somit kann jeder, der jetzt mal den Wein von diesen Sorten trinkt, sich eine Vorstellung machen, um welche Rebsorte es sich handelt. Vor allen Dingen, es sind unsere ältesten Rotweinsorten und somit haben sie für uns einen unschätzbaren Wert und sie schmecken sogar noch verdammt gut. Ich bedanke mich.
Bitte.
Das war der Podcast über historische Rebsorten. Vielen Dank fürs Zuhören. Unsere Weine und weitere Informationen finden Sie in der Online-Vinothek unter www.schmecken-sie-geschichte.de.